Wie wir fühlen.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
Hi, ich bin Pauline und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem ums Klima. Junge Menschen sind zu Recht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele sind bereit zu handeln. In den Folgen rund um das Thema Klima werde ich mit einigen von Ihnen sprechen. Heute ist Helena Mattis von Fridays for Future Österreich im Podcast zu Gast. Helena ist seit 2021 als Aktivistin bei Fridays for Future aktiv und kämpft für das Klima. Seit sie schon zweimal an der Grenze zum Burnout stand, setzt sie sich intern viel für nachhaltigen Aktivismus ein. Aktuell ist sie Studentin in Venedig und beschäftigt sich mit den Themen der sozial-ökologischen Entwicklung und der nachhaltigen Stadtplanung. Heute spreche ich mit ihr über ein Thema, das uns alle etwas angeht und manche von euch vielleicht auch kennen: die Klimaangst. Was macht diese Angst mit Helena und wie nutzt ihr sie konstruktiv, um unseren Planeten zu schützen? Hi Helena und herzlich willkommen bei Wie wir fühlen. Ich freue mich, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen. Zuallererst, wie fühlst du dich heute?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Und mir geht's tatsächlich ziemlich gut. Ich hatte schon Uni und ich habe großartige Neuigkeiten bekommen. Ich kann nächstes Jahr in China studieren und das ist eine großartige Möglichkeit. Und sonst habe ich jetzt vorher noch gut gekocht und deswegen bin ich tatsächlich sehr gut aufgelegt. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's auch supi. Ich freue mich jetzt, dass wir heute miteinander sprechen können. Vielleicht stellst du dich einfach auch noch mal kurz unseren HörerInnen vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Und ja, woher kennt man dich vielleicht auch?
Also, hallo, ich bin Helena und bald jetzt 23 Jahre alt. Ich bin aufgewachsen in Vorarlberg, in diesem ganz kleinen Zipfelchen in Österreich, an der Grenze zur Schweiz, und bin dann mit 18 Jahren nach Wien gezogen, um dort Soziologie zu studieren. Bin dann im Zuge auch der Corona-Pandemie dann zu Fridays for Future gekommen und deshalb, wenn man mich kennt, dann vermutlich von irgendwelchen öffentlichen Auftritten dieserseits oder von den Protesten, wenn ich moderiert habe und versucht habe, die Leute zu animieren, mit uns mitzuschreien.
Kannst du uns vielleicht auch verraten, was deine unpopular Opinion ist? Hast du da was mitgebracht?
Was mir öfters mal begegnet, ist, dass ich tatsächlich sehr gegen Consumer Shaming bin und sehr auf der systemkritischen Ebene, und das passt vielen voll nicht, weil wenn dann halt irgendwie Leute zu mir kommen und sagen, schau mal, voll geil, ich kaufe nur noch Secondhand, und dann bin ich halt so, ja, eh gut, nur bringt uns das nicht so viel weiter. Und dann gibt's oft eine Diskussion, also das, ja, da wird oft drüber diskutiert dann.
Und was ist dein Lösungsvorschlag dann da in dem Fall?
Ja, ich glaube halt generell, damit sich die Leute nachhaltig ändern können, damit sie ihre Verhaltensweisen umstellen können, braucht es einfach auch das System dazu. Also man kann zum Beispiel nicht von Menschen einfach erwarten, verkauft alle euer Auto und lauft überall zu Fuß oder nehmt das Rad oder fährt nur noch öffentlich, wenn es keine gescheiten Radwege gibt, wenn die Züge nicht ausgebaut sind. Also das bedingt sich einfach gegenseitig.
Du meinst, man muss da irgendwie von vorne anfangen und nicht irgendwo mittendrin, dass es eine grundsätzliche Basis geben muss im Endeffekt, um dann quasi weiter darauf auszubauen.
Genau, weil sonst ist es so dieses Huhn-Ei-Problem, so, wo fängt man an? Ja, die Leute müssen zuerst auf die öffentliche umsteigen, bevor man sie ausbaut. Das wird aber vermutlich nicht passieren, und die Politik hat da einfach eher die Hebel in der Hand und es lässt sich schneller an der Politik was ändern als am Verhalten Millionen von Menschen. Deswegen glaube ich, dass man dort ansetzen muss.
Du bist ja bei Fridays for Future in Österreich aktiv, das hattest du eingangs erzählt. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dich im Kampf gegen den Klimawandel zu engagieren? Und ja, was macht der Klimawandel auf Gefühlsebene mit dir?
Also ich bin in schon einer relativ aktivistischen Familie groß geworden, deswegen war für mich auch sehr lange klar, dass ich irgendwann Aktivistin sein werde. Mich haben halt generell soziale Ungleichheiten sehr gestört und ich wusste aber einfach nicht so ganz genau, wo ich mich jetzt effektiv einbringen kann. Es gibt ja Gott sei Dank auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann tatsächlich im Rahmen der Corona-Pandemie waren wir alle zu Hause. Und dann im Jänner 2021 war das, da habe ich auf Instagram einen Aufruf gesehen von Fridays for Future Österreich. Eben, sie brauchen Leute in verschiedenen Sphären, Presse, Klimapolitik, Social Media und auch viele andere Bereiche. Und dann dachte ich mir, ja komm, ich probiere es einfach mal. Und dann gab es so diesen großen Call mit so über 60 Leuten. So bin ich da dann reingekommen, habe mich auch in verschiedenen Bereichen ausprobiert. Ja, ich bin auch hängen geblieben. Ich war auch mit vielen anderen Organisationen aktiv, also auch mit Extinction Rebellion und Erde brennt und Lobau bleibt. Also ganz, ganz viele verschiedene Organisationen, die es da gibt. Aber meine Hauptorganisation war Fridays for Future und ist es immer noch und wird es vermutlich auch immer bleiben. Und was es auf Gefühlsebene mit mir macht, ja, es ist schwierig, weil ich habe zwar von Anfang an verstanden, ja, Klimawandel ist schon ein wichtiges Thema, aber ich habe nicht die Dimensionen wirklich verstanden, um was es eigentlich geht. Das kam erst mit meinem Aktivismus, als ich mich sehr viel mit der Materie beschäftigt habe und eben auch mit Lösungen und allem Möglichen. Und da habe ich erst so verstanden, oh my God, we are fucked. Genau, also es ist ein sehr zwiespältiges Gefühl, tatsächlich, ja.
Und wie fühlst du dich da konkret? Also kannst du das irgendwie in Worte fassen?
Also ich finde, es gibt eine psychische und eine physische Komponente ein bisschen. Also da, wo ich es am meisten spüre, ist natürlich psychisch, wenn ich da sehr viel drüber nachdenke. Meistens fängt das sehr klein an. Sei es zum Beispiel, Niederösterreich hat den Bau von Windrädern wieder mal abgesagt oder verschoben oder sonst irgendwas. Und dann so, ja, schon scheiße, müsste mehr sein. Und dann so, ja, und generell in Österreich und auch im Rest, also irgendwie ganz im Westen steht kein einziges Windrad. Es wird wie ein Schneeball ein bisschen losgerollt. Und dann fange ich so an, ja, und eben generell die erneuerbaren Energien. Und am Ende komme ich halt an bei, wir bräuchten eigentlich viel mehr und Österreich, was bringt unser Beitrag, aber doch, es bringt absolut was. Es ist einfach sehr viel mit Machtlosigkeit dann verbunden. Man hat das Gefühl, man kann eh nichts machen. Und wenn es dann so auf dieser physischen Ebene auch ankommt, dann kann es sein, dass ich auch mal einen verstärkten Herzschlag habe. Wenn ich es wirklich weit traue, dann wird mir auch ein bisschen schlecht und einfach ein Unwohlsein. Und wenn ich mich wirklich zu sehr in diesen Gedanken verstricke, dann kann das auch längerfristig zu Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit ein bisschen führen und einfach Hoffnungslosigkeit vor allem auch. Das schränkt mich dann halt eben auch ein bisschen im Alltag ein. Also dann habe ich wirklich keine Nerven mehr für irgendwas. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, so ich setze meinen Alltag natürlich trotzdem fort, aber es wird alles viel schwieriger und ich bin viel vulnerabler für negative Gedanken und Gefühle.
Hast du das Gefühl, dass dich die Klimaangst, wie du sie gerade auch ein bisschen beschreibst, dass sie dich auch in deinem Alltag lähmt?
Eben gerade durch diese Machtlosigkeit kommt man dann auch ab und zu schnell in dieses, eigentlich ist eh alles, was ich mache, total egal. Warum gehe ich überhaupt zur Uni, wenn es eh keine Zukunft gibt, unter Anführungszeichen, oder wenn es eigentlich jetzt Handlung benötigt und eigentlich sollte alles jetzt passieren und wie kann ich dafür sorgen, dass jetzt was passiert und wenn ich jetzt zur Uni gehe oder wenn ich mich mit FreundInnen treffe oder wenn ich sonst irgendwas mache, dann verzögere ich doch alles nur und verschwende praktisch Zeit, die eigentlich produktiver genutzt werden könnte. Ist eine schwierige Herangehensweise, aber das ist so, wie ich es dann ab und zu in diesen Momenten einfach fühle. Da kommt man in diesen gelähmten Zustand.
Wann hast du denn zum ersten Mal diese Angst wahrgenommen? Gab es da irgendwie einen bestimmten Auslöser?
Im ersten halben Jahr als Aktivistin habe ich mich, eben wie gesagt, wirklich sehr damit beschäftigt, sehr viele wissenschaftliche Paper dazu gelesen und alles Mögliche und hatte so das vermehrte Bewusstsein. Und dann haben wir im Herbst 21 die Lobau-Proteste gestartet. Die Lobau ist ein Naturschutzgebiet in Wien und da sollte ein fetter Tunnel drunter gebaut werden. Es ist ein Riesenstraßenprojekt, auch einfach unterirdisch. Und eben wir waren diese fette Besetzung und wir haben einfach gemerkt, wie die Politik auf uns reagiert, nämlich erstens mal gar nicht, einfach mal ignoriert und dann auch sehr negativ. Das sind ja eh alles nur so praktisch Arbeitslose, die sonst nichts Besseres zu tun haben und einfach wie mit uns umgegangen wurde. Wir hatten auch persönliche Treffen mit den PolitikerInnen und sie haben uns halt trotzdem einfach abgespeist und da wurde mir diese Unmächtigkeit nochmal so wirklich vor Augen geführt. So, wir sind da und wir sind laut und irgendwie alles, was zurückkommt, ist, ja, nee, das wurde halt vor 20 Jahren beschlossen, ist uns doch egal, wenn jetzt eigentlich rauskommt, dass das alles kompletter Schwachsinn ist. Da kam auch das erste Mal dieser Begriff Klimaangst auf. unter uns AktivistInnen. Also ich wusste zuerst noch nichts so drüber und dann haben die eben so drüber geredet und dann war ich so, ah ja, eigentlich betrifft mich das auch. Und ich habe es dann auch gemerkt, weil meine Mutter mich ein bisschen darauf angesprochen hat. Sie war immer so, ja, du bist irgendwie immer so gleich so aufbrausend, hat sie gesagt. Du bist immer so aufbrausend, wenn es um das Thema Klima geht. So passiv-aggressiv dann und du lässt andere gar nicht zu Wort kommen, wenn sie mal eine andere Meinung haben. Und also ich habe gemerkt, dass ich anscheinend auch sehr dünne Nerven habe und irgendwie so ein bisschen in einem Panikmodus auch war. Und ich war so, wir haben Probleme und das muss jetzt so sein. Und so Herbst 21 war das erste Mal, dass es wirklich aufgekommen ist für mich. Das, was auch noch hineingespielt hat zu der Zeit, war die COP26, also die Weltklimakonferenz, wo eben auch nochmal auf globaler Ebene gesehen wurde, dass zwar ganz wenig weitergeht und man muss eh jeden kleinen Erfolg feiern, aber eigentlich das, was wirklich gezählt hätte, ist einfach nichts passiert und dann eben generell im Internet die Kommentare generell zu jeglichen Klimathemen so verharmlosend und einfach negativ und ja, es ist doch alles nicht so schlimm und das war einfach sehr belastend tatsächlich alles miteinander dann.
Das kann ich mir voll gut vorstellen, vor allem, weil man ist ja damit irgendwie auch tagtäglich konfrontiert. Ich meine, in den Nachrichten, es gibt kaum noch eine Nachrichtensendung, wo das Thema nicht irgendwie besprochen wird. Ja, man kann da irgendwie auch ganz schlecht von abschalten irgendwie. Wie wirkt sich die Klimaangst auf dein Leben aus, zum Beispiel auf deinen Alltag oder auf die Beziehung zu deinen Mitmenschen?
Durch das, dass es ja eben vor allem eine große Verzweiflung ist der erste Reflex irgendwie eben mal so diese Starre. Und ich vergleiche das dann gern mit generell, wenn man in eine bedrohliche Situation kommt, dann sagt man immer, gibt es so diese drei Modi. Zuerst erstarrt man und dann gibt es entweder Flucht oder Kampf. Die Flucht wäre in dieser Analogie dann eben zu sagen, ja, das ist alles gar nicht so dramatisch oder einfach, ja, mir ist doch das alles egal und wir können eh nichts mehr schaffen. Und ich habe eher so den Kampf gewählt, obwohl das halt mit dieser Wut ein bisschen einherging. Also um diese Emotionen produktiv nutzen zu können, habe ich zuerst diese Wut gespürt und das dann umgewandelt in produktiven Kampf. Also das klingt jetzt so super aggressiv, aber was ich damit meine, ist einfach mein Aktivismus. Dementsprechend hat es mich dahin geführt, dass ich super, super, super viel Zeit, Energie, Ressourcen generell in meinen Aktivismus gesteckt habe und das hat mich ein bisschen von Freundinnen auch zum Teil weggetrieben und generell von Familie, also gerade die das halt nicht so verstanden haben. Es waren zum Glück nicht viele, aber trotzdem, man bekommt ja auch sehr viel Verständnis von MitaktivistInnen auch, also genau hat sich da halt auch diese Wohlfühlbubble gebildet. Und nach einer gewissen Zeit habe ich halt gemerkt, dass das alles zu viel wird und habe therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Und wir haben in dieser Therapie besprochen, dass ich schon Burnout-mäßige Symptome hatte. Und das war dann schon ein Alarmschlag tatsächlich. Also ich war so, ja okay, mit dieser Emotion produktiv werden ist ja schön und recht, aber wenn es am Ende dazu führt, dass ich in einem Burnout lande, kann das nicht das Ziel sein. Und habe dann eben versucht, einen gesünderen Umgang damit zu finden. Das hat zuerst geklappt, dann leider nicht, dann bin ich nochmal fast in einem Burnout geflutscht. Aber seitdem nicht mehr. Jetzt geht's mir tatsächlich ziemlich gut damit. Und eben damals haben mich Menschen mit anderer Meinung oder die das eben alles sehr verharmlosen, haben mich super krass aufgeregt und haben wirklich krasseste Emotionen in mir hervorgehoben und ich war sehr passiv-aggressiv und alles. Und ich würde auch sagen, dass sich das mittlerweile gelegt hat und ich auch besser damit umgehen kann tatsächlich.
Oh, voll schön. Es ist ja auch irgendwie wichtig, dass du dich davon vielleicht auch ein bisschen abgrenzen kannst. Da habe ich direkt auch die nächste Frage. Wie grenzt du dich davon ab? Was hast du getan, damit es dir jetzt damit besser geht? Was waren so deine Schlüsselpunkte?
Ich habe so ein bisschen diese Einstellung gewonnen, eben so, ja, it is what it is. Also wir sind jetzt da, wo wir sind und wir werden das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. So realistisch muss man sein. Das wird nicht mehr passieren. Und auch das 2-Grad-Ziel rückt in immer weitere Ferne. Und darüber kann man sich jetzt sehr aufregen und sollte man bis zu einem gewissen Grad auch eben, weil es auch diese Aktivierung braucht. Aber ich habe halt für mich gemerkt, es bringt mir nichts, diese Verantwortung so der ganzen Welt auf meinen Schultern zu tragen oder auch gemeinsam mit meinen MitaktivistInnen. Es bringt nichts, es belastet uns nur und zerstört uns. und eben führt genau dazu, dass wir uns alle ins Burnout reiten und das bringt am Ende gar niemandem mehr irgendwas. Also wenn wir uns kurzfristig voll krass verausgaben und dann wegfallen, bringt das weniger, als wenn wir vielleicht nicht durchgehend 120% geben, sondern eine gesunde Portion, das dafür längerfristiger. Und ich habe das eben erst gelernt mit Therapie tatsächlich, dass da ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen und dann eben mich auch mehr mit anderen Themen und anderen Hobbys zu beschäftigen, dem auch wieder mehr Platz zu geben. So, man muss sich nicht in jeder Sekunde im Alltag mit dieser krassen Realität, die die Klimakrise einfach mit sich bringt, beschäftigen. Man darf auch dazwischen durchatmen und sich einfach Zeit für sich nehmen. Obwohl mir zum Beispiel das Verständnis von meinen Mitaktivistinnen sehr viel geholfen hat, ist es eben auch wichtig, dann mal wieder so da rauszugehen aus dieser Wohlfühlbubble und auch immer auch mit anderen Freundinnen wieder mehr Zeit zu verbringen, für die die Klimakrise vielleicht nicht Thema Nummer eins ist, die einen da einfach auch ein bisschen wieder runterholen im Sinne von eben, dass man sich erlaubt, mit den Gedanken auch mal wieder woanders zu sein. Also ich gebe so viel, wie ich kann, aber nicht so viel, dass ich mich zerstöre. Und das ist für mich eine sehr gute Balance, die ich gefunden habe. Und ich sehe, dass es für viele im Aktivismus das Versuchen, das so zu sehen, aber es ihnen einfach schwerfällt. Und ich verstehe das absolut zu 100%. Aber ich wünsche jedem und jeder, dass die Personen da ihre persönliche Balance finden.
Das ist ja irgendwo auch wichtig, weil im Endeffekt ist es ja auch nicht Sinn und Sache, dass man sich da voll hingibt und sich dann im schlimmsten Fall selber noch zerstört. Das macht den Planeten auch nicht gesünder. Deshalb finde ich das voll gut, dass du mittlerweile so eine Balance für dich gefunden hast, dass du sagst, du kannst dich trotzdem noch aktivistisch engagieren, aber halt nur bis zu einem bestimmten Grad und dass du dich da dann auch abgrenzen kannst. Ich glaube, das ist ja sehr wichtig. Ich würde jetzt gerne zwischendrin noch mal ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich erkläre das dir kurz. Und zwar zwischendurch spielen wir eine kleine Runde fühle ich oder fühle ich nicht. Ich werde dir kurze Szenarien schildern und du verrätst mir, ob du das fühlst oder eben nicht. Du kannst auch gerne die Antwort begründen. Also ich würde sagen, los geht's. Mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen.
Fühle ich zum Teil. Oh je, immer diese Differenzen. Also kommt drauf an, wenn die Strecke verantwortungsvoll mit dem Zug machbar ist, dann muss nicht sein. Aber wenn ich jetzt nach China fliege, dann werde ich fliegen. Und ich glaube, man muss einfach ja differenzieren zwischen den Businessmenschen, die mehrmals pro Woche Kurzstreckenflüge fliegen und die Menschen, die ein- oder zweimal im Jahr fliegen. Aber das wäre tatsächlich auch eine gute unpopular Opinion gewesen, weil das ist auch eine große Debatte unter den Aktivistinnen.
Das stimmt. Also du sagst, so ein komplettes Verbot oder Flugverbot sollte es jetzt nicht geben, aber halt in Maßen und dann halt überlegt.
Also man muss jetzt vielleicht auch nicht zweimal im Jahr bis ans andere Ende des Globus fliegen, aber ich glaube eben, dass die großen Hebel, die großen Flugemissionen erstmal von woanders kommen.
Nur einmal die Woche duschen.
Fühle ich nicht. Ich glaube, das braucht keine Begründung.
Gemüse und Obst nur noch selbst anbauen.
Fühle ich in einer perfekten Welt jetzt so leider nicht.
Warum? Hast du vielleicht keinen eigenen Garten oder?
Also so viele Menschen haben keinen eigenen Garten und diesen Luxus an Variabilität von Gemüse und Obst, das wir gewohnt sind, können wir uns so gar nicht selber anbauen. Und es kostet vor allem auch sehr viel Zeit. Also es ist ja eigentlich ein krasses Privileg, so viel Energie, Geld und Zeit in Selbstanbau stecken zu können. Eben, man braucht einen Garten, man braucht vielleicht ein Gewächshaus, je nachdem, was genau man anbauen möchte. In der perfekten Welt, absolut, let's go. So viel regional und saisonal und lokal wie möglich, aber komplett wird es sich leider momentan nicht spielen.
Okay, fair enough. Schnitzel verbieten.
Nein. Ich liebe diesen Einspieler von Alice Weidel. Ich lass mir ja nicht mein Schnitzel verbieten. Aber ich kenne auch niemanden, der das will tatsächlich. Also ich habe noch nie von irgendwem gehört, ja, lass den Leuten ihr Schnitzel verbieten. Also darum geht es auch gar nicht. Also Förderung von mehr pflanzlicher Ernährung auf jeden Fall. Es ist klimatechnisch besser, gesundheitstechnisch besser. Es gibt so viele Gründe dafür. Aber als Schnitzel zu verbieten, wird uns nicht dahin bringen und ist dementsprechend nicht der richtige Ansatz, meiner Meinung nach.
Okay, sehr cool. Das hast du sehr gut mitgespielt. Vielen Dank. Das war's auch schon mit unserer Fühlich-Runde. Danke, dass du mitgemacht hast. Lass uns jetzt noch mal ein bisschen über deine Angst sprechen. Und zwar, findest du, dass die Klimaangst von der Gesellschaft ernst genommen wird?
Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Ich glaube aber, das hat verschiedene Gründe. Nämlich erstens, dass es ein noch relativ unbekanntes, neues Phänomen ist. Also die meisten Menschen haben davon auch erstmal gar nicht gehört. Und selbst wenn man dann irgendwie ein bisschen damit in Berührung kommt, dann trifft man auf Unverständnis, weil auf der einen Seite irgendwie Angst wird als schwach angesehen, generell mal so, oh, du hast Angst? Vor was denn? Warum? Braucht es doch gar nicht. Obwohl es eben meiner Meinung nach dieses Potenzial zur Produktivität gibt. Aber ich glaube, wenn man sich zu sehr da reinfühlt und versucht, diese Menschen, also mit Klimaangst, zu verstehen, dann müsste man ja auch alles anerkennen, was dahinter steckt. Nämlich die Klimakrise, wie krass sie ist und was das alles für Folgen hat. Und ich glaube, da findet oft eine Abgrenzung statt. Also ich glaube gar nicht, dass die meisten das böse meinen, sondern das ist einfach ein Abwehrmechanismus, ein ganz persönlicher, das lieber von sich wegzuschieben und in dieser Starre, Schrägstrich, in diesem Fluchtverhalten zu befinden, was ich vorher mal geschrieben habe. Und ich habe zum Beispiel beim Standard ja mal auch ein Interview zu Klimaangst gemacht. Ich habe leider diesen Fehler gemacht und die Kommentare gelesen, obwohl ich davor gewarnt wurde. Und ganz viele Kommentare eigentlich waren so, ja, also die Arme, aber das, was sie schildert, ist gar nicht so schlimm. Also sie haben anerkannt, dass ich mich fühle, wie ich mich fühle, aber nicht warum, sondern waren so, sie braucht unbedingt Hilfe und es ist schade, dass sie sich so fühlt. Und also es war irgendwie ganz weird zwischen, oh mein Gott, die Arme und ja, aber so schlimm ist es gar nicht, die sollte sich lieber professionelle Hilfe suchen, was ich ja auch getan habe. Es ist gerade im Internetdiskurs schwierig, aber auch meine Familie eben hat oft gemeint, so ja, wir verstehen schon die Lage und dass du dich fühlst, wie du dich fühlst, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Also sei einfach mal weniger besorgt, aber das hat so dieses, was, du bist depressiv? Ja, sei einfach fröhlich. So. Ah, wirklich? Okay, gut, habe ich noch gar nicht probiert. Ja, da fehlt es leider noch sehr viel an Verständnis.
Was muss da aus deiner Sicht verändert werden, damit die Klimaangst vielleicht mehr Anerkennung findet? Muss vielleicht mehr aufgeklärt werden? Muss mehr darüber gesprochen werden?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, wenn das Thema präsenter wird in der Öffentlichkeit, wenn mehr Geschichten geteilt werden von verschiedenen Personen in verschiedenen Lagen und es auch generell auf mehreren Ebenen behandelt wird, also zum Beispiel auch in der Wissenschaft, wenn sich diesem Phänomen mehr gewidmet wird, dann glaube ich, dass da ein bisschen mehr Verständnis erstmal auch aufgebaut werden kann. Und dann, ja, es heißt Klimaangst, aber ich glaube, es ist auch wichtig, das eben nicht zu sehr zu pathologisieren, damit es eben nicht zu sehr abgegrenzt werden kann, weil Angst wird ja oft als irrational gesehen. Aber meine Meinung und die vieler anderen, die Angst vor der Klimakrise ist ja erstmal nicht irrational. Und wenn man das zu sehr pathologisiert und das wie so eine Störung wird, dann fällt es, glaube ich, auch schwerer, sich damit zu outen, und zu sagen, ja, habe ich auch, fühle ich auch, weil dann ist so, nee, ich will ja nicht so abgestempelt werden. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man eben mehr aufklärt und gleichzeitig das nicht zu sehr in eine abnorme, irrationale Ecke stellt.
Und hast du da konkrete Tipps auch, wie Betroffene vielleicht besser mit der Klimaangst umgehen können?
Ich kann nur davon sprechen, eben was ich selber bisher probiert habe, was funktioniert hat und was nicht. Und eben, ich kann es gerne nochmal aufzählen, also die Verantwortung für die Welt nicht auf die eigenen Schultern nehmen. Mit anderen Menschen reden, die das total verstehen, die sie vielleicht auch selber darunter leiden. Aber nicht nur, auch andere FreundInnen treffen und sich mit denen austauschen, sich selber erlauben, aus diesem Thema auch mal kurz auszusteigen und eben einfach die persönliche Balance zu finden zwischen aktiv werden und die persönliche Gesundheit wahren. Eben gerade wenn man davor noch gar nicht aktivistisch unterwegs war, kann ich es nur sehr empfehlen. Es verschlimmert vielleicht die Situation kurzfristig, aber langfristig gibt es einem auch einfach das Gefühl, so ich mache, was ich kann und Aktivismus hilft. Das hat die Geschichte gezeigt. Wir sind jetzt überhaupt nur da, wo wir sind, wegen Aktivismus. Gäbe es Aktivismus nicht, wären wir noch ganz, ganz woanders. Und deswegen, glaube ich, ist es die produktivste Art, sich hier einzubringen.
Das sind voll wichtige Punkte, die du da gerade angesprochen hast. Und ich glaube, wenn man sich das so bewusst macht, dann kann das auch bestimmt helfen. Also hoffe ich doch. Zum Schluss möchte ich gerne von dir wissen, welche Fragen du unseren ZuhörerInnen als kleinen Denkanstoß in Bezug auf das Thema Klimaangst mitgeben möchtest.
Ich habe mir so eine kleine Situation ausgewählt, also gerne mal kurz ein bisschen reinfühlen. Und zwar Es ist Nacht, 3 Uhr, und das Haus deines Nachbars oder deiner Nachbarin brennt und er oder sie rennt schreiend raus und ist nur so, jemand muss die Feuerwehr rufen, einfach auch bevor der Brand komplett unkontrollierbar wird und vielleicht auch sich ausbreitet, auch auf die anderen Nachbarshäuser. Und dann stellt sich so die Frage, wie gehst du jetzt damit um? Also Antwort A ist, sagst du, na, ist eh nur irrational, ist ja nur ein Brand, so schlimm ist es gar nicht. Hol dir halt einen Feuerlöscher und reicht, ne, nicht so dramatisch sein. Oder B, hörst du erstmal zu, nimmst das vor allem ernst, weil es geht um einen Brand und rufst dann vor allem die Feuerwehr. Und das ist für mich so eigentlich eine echt gute Analogie dadurch. Also uns Menschen mit Klimaangst ernst nehmen, nicht nur die mit Klimaangst, sondern auch generell alle, die sich aktivistisch betätigen. So, wir machen das nicht zum Spaß, wir machen das nicht, weil uns langweilig ist, sondern weil es dringend ist und weil wir jetzt noch die Möglichkeit haben zu handeln. Deswegen, let's go, lass uns das gemeinsam machen.
Das war ein schöner letzter Denkanstoß von dir. Ich glaube, das bringt uns auf jeden Fall auch zum Nachdenken. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, dann sind wir jetzt tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Liebe Helena, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dabei warst.
Ja, danke schön. Danke ebenfalls. Hat Spaß gemacht.
Ich finde es echt toll, dass Helena so offen über ihre Angst spricht, auch wenn sie oft auf sehr viel Unverständnis trifft. Ich kann ihre Angst auch super gut nachvollziehen. Täglich erreichen uns düstere Prognosen und wir wissen, es steht nicht besonders gut ums Klima. Trotzdem ist es wichtig, der Angst nicht die Überhand zu überlassen und zuzulassen, dass sie das Leben bestimmt. Helena zum Beispiel hat ihre Angst durch Therapiestunden und den richtigen Umgang mit der Thematik in den Griff bekommen. Außerdem hat sie es geschafft, die Angst in etwas Konstruktives umzuwandeln. Durch ihren aktivistischen Einsatz weiß sie, dass sie einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat und etwas gegen den Klimawandel tun kann. Und einen Ausgleich hat sie auch gefunden. Helenas Leben besteht nicht ausschließlich aus Klimaschutz, sondern aus vielen anderen schönen Dingen. Ich konnte jedenfalls viel aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hat es euch ja auch zum Nachdenken angeregt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion: Lena Enders, Pauline Dörrich und Nina Sabo. Schnitt und Sound: Markus Klose, Max Wiegand, Nele Heimann und Nina Sabo.